der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Vincent Kittmann. Moin, Vincent.
Ja, moin. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, du bist ja im Grunde gar nicht zu Gast. Du bist ja hier sozusagen, eigentlich bin ich ja dein Gast. Du bist Geschäftsführer der Podstars, diesem freundlichen, ja fast familiär geführten Unternehmen, eben in der Familie der OMR, die auch netterweise diesen Podcast hier produzieren. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ich ehrlich gesagt total unterschätzt habe. Ich habe festgestellt, es geht vielen so. Wir wollen ja hier lernen, also ich will hier lernen. Und du kannst uns jetzt bitte beibringen, was wir eigentlich noch über das Podcasting wissen müssen. Bevor du dich gleich, sagen wir mal, in Rage redest, bitte stell dich doch erstmal kurz selbst vor.
Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin Vincent, ich bin Geschäftsführer von Podstars bei OMR, bin jetzt seit ein bisschen über 4 Jahren bei OMR und war sozusagen der erste Angestellte von Podstars. Damals gab es so diese Stellenausschreibung Business Development Podcast und damals hatten wir nur den OMR Podcast und hatten aber auch schon, es gab aber auch schon ein paar Ideen, wie man das weiterentwickeln könnte und es kamen auch noch einige Ideen dazu und das haben wir jetzt die letzten ja, 4 Jahre weiterentwickelt, sind jetzt bald 17 Leute im Team. Und kümmern uns um Vermarktung, Publishing, Produktion und ein bisschen Beratung, ein bisschen Events.
Großartig. Ja. Ich habe ja Teil dieser Dynamik mitkriegen dürfen als Gastsklave, als Moderationssklave hier, wenn Philipp nicht konnte, hast du ja gerade nochmal eingangs gesagt.
Sodass eine unserer besten Folgen.
Ganz bestimmt. Ja. So, und diese Dynamik, die jetzt hier im Rahmen von OMR und Podstar stattgefunden hat, die hat ja im Markt auch stattgefunden. Ja. Mich hat das total überrascht. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das auch schon Philipp ganz oft gesagt. Ich halte das für eine total überbewertete Gattung. Aber das ist definitiv eine falsche Einschätzung gewesen, weil dieses Medium, diese Art zu kommunizieren, findet ja nicht nur wahnsinnig viel Contentgeber, sondern auch von der Reichweite, von der Nutzung ist es ja mal eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich hätte gesagt, ist denn Audio ansonsten eigentlich tot und Podcast so die große Ausnahme?
Nee, so kann man das nicht sagen. Also insgesamt ist die Entwicklung ist, also was Podcast angeht, oder können wir vielleicht später ja noch ein bisschen drauf eingehen, die ist schon extrem, was sich da in den letzten 4 Jahren entwickelt hat. Ne? Also wenn ich das auch mal so retrospektiv betrachte, was vor 4 Jahren irgendwie die Situation war in Amerika und in Deutschland und wie sie jetzt in Amerika ist und jetzt in Deutschland, so, das ist schon krass. Generell, Audio ist nicht tot, gerade Online-Audio wächst halt extrem.
Okay, aber kann man sagen, ist Offline-Audio vielleicht tot?
Also
die Nutzungszahlen gehen doch seit Jahren bergab.
Ja, und vor allen Dingen Offline-Audio ist so die Problematik oder im Radio, dass die Altersgruppe immer älter wird. Mhm. So, ne? Aber da steigen, glaube ich, die Zahlen oder sind relativ konstant. Mhm. Und deswegen sind da die Radios, glaube ich, auch noch nicht irgendwie in arger Not. Aber klar, es gibt andere Bereiche, die stärker wachsen.
Ja, das muss man vielleicht nochmal, weil ich jetzt gerade so pauschal draufhaue. Ja. Natürlich, das sagen ja die TV-Leute auch, an sich, es wird immer noch konsumiert. Jetzt kann man sich überlegen, wie ist eigentlich die Erhebungsmethode für diese Art von Konsum. Aber vor allen Dingen verlieren die an Marktanteilen oder überhaupt an Bedeutung in den jüngeren, nachwachsenden Zielgruppen.
Also diese These, die gibt es schon, ist schon sehr verbreitet im Markt. Ich bin jetzt nicht der absolute Radioexperte, aber ja.
Gut, super. Jetzt die Verbreitung von Podcasts. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es etwas, was in den Staaten irgendwie angefangen hat? Also was sind eigentlich die Treiber davon? Das habe ich bis heute noch nicht so richtig ergründen können.
Also ja, tatsächlich ist es ein Medientrend, ein Medienmarkt, wo der amerikanische Markt der Vorreitermarkt ist. Das ging eigentlich mit der Erfindung oder dem Start des iPods los, wo man sich dann zuerst Podcast runterladen konnte. Dabei war es aber irgendwie noch relativ kompliziert. Ne? Man hatte diesen iPod, man musste den am Computer anschließen, musste sich einen Podcast runterladen, darüber ziehen. kompliziert. So, da gab es schon mal ein, zwei Trendwellen sozusagen, so 2006, 2008, 2010 und so weiter, hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Und dann gab es, ich glaube 2014 war das, da kam Serial raus, das ist so eine US-amerikanische True-Crime-Show gewesen. Die war sehr dafür verantwortlich, da gibt es einige Meinungen zu, dass Podcast wieder auf eine höhere Bühne sozusagen gehoben wurde, weil das war einfach eine sehr gute, spannende, produzierte Show. Da sind viele Leute darauf aufmerksam geworden, Podcasts zu hören. Und dazu kam natürlich, dass man dann ein iPhone hatte, dass man nicht mehr sein iPhone irgendwie da irgendwo anschließen musste, sondern konnte das direkt runterladen. Man hatte mehr Datenvolumen, man hatte eh immer sein Handy dabei und Kopfhörer dabei. Dieser On-Demand-Nutzen war durch Netflix und Spotify mehr gelernt oder lernen wir ja auch immer mehr. Und da spielt Podcast halt mit rein. Ne? Es ist einfacher zu nutzen und es ist guter Content da.
Ist die, haben wir in Deutschland hier auch so einen Effekt, wie Podcasting auf eine neue Bühne gehoben hat? Oder ist das vielleicht so der Drosten-Podcast, der jetzt irgendwie ja auch eine wahnsinnige Verbreitung gefunden hat und ein breiteres Publikum gemacht hat? Also was haben wir hier für Treiber?
Ja, so ein Serial gibt es, finde ich, für den deutschen Markt nicht. Fest und Flauschig haben meiner Meinung nach eine große Rolle gespielt oder können sich da auch einiges an den Erfolg sozusagen auf ihre eigenen Fahne schreiben. Also Janne Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Format. Das ist ja am Radio gestartet, gab es dann auch erfolgreich als Podcast. Wurde dann von Spotify gekauft sozusagen. Damals hieß das Format noch Sanft und Sorgfältig, war dann bei Spotify als Fest und Flauschig. Genau, sehr, sehr erfolgreich und von Anfang an sozusagen sehr viel Reichweite. Der Drosten-Podcast ist auch sehr, sehr interessant, sehr, sehr wichtig, weil ich finde, da ist es jetzt zum ersten Mal geschafft worden, dass halt so ein Podcast halt eigentlich der Ursprung der News ist, ne? Und alle anderen Medien hören diesen Podcast und dann läuft er auch im Radio, der läuft auch bei YouTube etc. Aber alle hören als erstes müssen diesen Podcast hören und hat da so eine Meinungshoheit sozusagen. Das haben wir in Amerika schon bei mehreren Politikformaten oder auch Sportformaten. Ne? Also in Amerika und auch England gibt es ganz viele so Trump-Cast und Brexit-Cast, wo halt sehr viel, also heißen die wirklich, und so sehr viel über politische Entwicklung gesprochen wird. Das haben wir jetzt in Deutschland noch nicht, dass so aus dem Podcast heraus die relevantesten politischen Entwicklungen oder Meinungen oder so entstehen. In Amerika und England ist es halt der Fall und mit Drosten, da haben wir halt so wirklich sowas geschafft, wo ein Podcast quasi diese Meinungshoheit hat oder so Meinungsursprung ist teilweise.
Finde ich spektakulär, dass da fast so wie so eine Art Content-Light-Medium entstand.
Genau. Jetzt Grimme-Preis gewonnen, Online-Award und so, Millionen Hörer. Also das ist schon auch einfach sehr, sehr clever, muss man sagen, von Enjoy NDR, dieses Format zu machen, weil die haben das gestartet zu einer Zeit, wo wir alle noch dachten, okay, das ist ein Virus aus China. Und das war, glaube ich, auch das Clevere daran. Die haben die nämlich nicht irgendwie gestartet, als wir hier im Lockdown waren, sondern die haben schon 4, 5, 6 Wochen vorher gestartet.
Ja, im Januar, glaube ich.
So, genau, als es losging und dann haben sie auch den Podcast gestartet und hatten insofern ein bisschen Glück sozusagen mit dem Format. Aber das zeigt auch so ein Erfolgskriterium vom Format. Du kannst halt, also es hilft natürlich, wenn du auf dem Kanal schon Content hast, ne? Und dort schon Meinungen hast, Folgen hast. Das ist auf jeden Fall interessant.
Ich bin ja einfach gestrickt. Ich versuche die Welt immer in einfache Koordinaten irgendwie runterzubrechen. In meiner Welt gibt es unterhaltungsorientierte Podcasts, wo ich mehr oder weniger Zeit mit vertreibe. Und es gibt content-orientierten Podcasts. Das ist die Welt, also ich mich jetzt gerade bezogen habe, klar, ne? Drosten im Verhältnis zu Fest und Flauschig ist natürlich von der Reichweite immer noch vermutlich klein, aber das war für mich so dieser Bruch zu so einem Leitmedium hin, das selbst mehr oder weniger meine Eltern mitgekriegt haben, dass es sowas wie Podcast gibt, die vor wenigen Wochen habe ich das immer noch erklären müssen, was das eigentlich ist. Kann man ungefähr sagen von den Nutzungszahlen, wie viel Millionen oder Milliarden Minuten in die Unterhaltungswelt reingeht und wie viel in diese eher contentorientierte Welt geht?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Wenn man sich jetzt die Top 10 Podcasts anschaut, so was Reichweiten angeht, sind das eher Unterhaltungsformate.
Also es wäre zu 10 oder eher?
Ja, aber so in der Breite gibt es natürlich sehr viele einfach nischige Formate. Ne? Ob das nun Angeln ist oder Golfen ist oder halt Marketing Transformation ist. Da gibt es halt in der Breite sehr, 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 sehr viel und sehr, sehr viele spezielle Formate auch. Und das finde ich halt auch so das Schöne an Podcasts. Aber in der großen Masse wird wahrscheinlich mehr mehr Unterhaltungsformate gehört, ja.
Dieser spezifische Content, egal ob es jetzt unterhaltungsorientiert ist oder irgendwie ein wirklicher Fachpodcast, das ist ja wirklich die Besonderheit, ne? Das ist immer on demand, das heißt, jemand, der kein Interesse an Angeln in Niedersachsen hat, der wird sich auch nicht einen Podcast dazu anhören, genauso wie Marketing Transformation auch nicht jedermanns Sache ist. Aber das sind natürlich auch Chancen für die Content-Produzierenden, aber auch für die Werbetreibenden in diesem Spiel. Lass uns mal kurz auf die Vermarktungsseite angucken. Es gibt ja immer noch sehr, sehr viele mehr oder weniger werbefreie Podcasts, also klar, Kunststück bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel. Andere Podcasts monetarisieren vermutlich über irgendwie eine Fee, die sie von den Plattformen à la Spotify kriegen. Und es gibt auch so wie so viele, die von euch produziert und vermarktet werden, die haben Werbung drin. Bevor wir da weiter drauf einsteigen, kannst du schon so Zahlen, Daten, Fakten sagen? Wie groß ist dieser Markt schon, egal in Amerika oder in Europa? Nur damit wir so ein Gefühl für kriegen, ob das jetzt immer noch Nische ist. Klar, ne? Erster Schritt wäre erstmal Verbreitung und dann kommt die Monetarisierung über Werbung. Aber so, es gibt ja auch schon Bereiche, da wird ja schon ganz gut monetarisiert.
Genau, also wir haben in Amerika ist es jetzt, glaube ich, kommendes Jahr ein Milliardenmarkt, was so Vermarktung angeht, ne? Also schon relevant.
Jetzt eine Milliarde und die kommen das Jahr davor, ein Drittel davon? Also was haben die für ein Wachstum ungefähr? Mit was für einer Dynamik ist das?
Ich glaube, für dieses Jahr werden so 750, 850 Millionen US-Dollar Erlöse erwartet. Vor ein paar Jahren waren es noch so 200, 300. Ne? Also das ist schon gewachsen. Und da wir den Markt ja auch jetzt schon seit 3-4 Jahren beobachten, diese Wachstumsschritte wurden eigentlich immer übertroffen. Ne? Also der Markt ist da, der Wachstum ist also quasi der Marktprognose voraus. In Deutschland war es so vor 4 Jahren, wenn wir da durch die deutschen Top-Podcasts gegangen sind, die waren einfach alle nicht vermarktet. Ne? Also da war einfach, lag Fläche sozusagen brach. Das ist mittlerweile ganz anders. Da ist eigentlich jeder Podcast, der eine relevante Reichweite hat, sozusagen auch vermarktet. Oder jedenfalls offen dafür. Das war damals auch noch anders. Wenn man jetzt so was für den deutschen Markt schätzt, ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Aber es ist auf jeden Fall auch eine zweistellige Millionensumme. Mhm. So, und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wenn man jetzt mitzählt, ne, was Spotify zum Beispiel für seine ganzen Podcaster bezahlt, oder da gibt es ja auch noch andere Plattformen jetzt wie Fio und Podimo. Ne? Mhm. Dann kommt man da, glaube ich, auch, also weißt du, dann zieht man das natürlich immer höher. Es gibt mittlerweile Formate wie mit echt viel Reichweite und Promis drauf, ob das nun Tim Melzer ist oder ein Klaas Häufer Umlauf oder ein Joko Winterscheid, da steigen natürlich auch die Preise und die Reichweiten nochmal wieder an. Also damit lässt sich mit so einem Podcast auch schon Millionen umsetzen, und es gibt auch Podcaster, die damit auch Millionen verdienen, ne? Oder zumindest diese siebenstellige Grenze erreichen. Ne? Und das ist schon relevant, und das war vor 4 Jahren noch völlig absurd, sowas zu denken.
Aber das sind Reichweitenkönige, die auch eine sehr, sehr treue Reichweite haben. Ne? Die ist ja nicht so volatil wie jetzt bei manchen YouTubern, sondern das durch die Art des Contents und der sehr treuen Zielgruppe. Da gab es doch gerade jetzt in den Staaten so einen Deal, dass ein großer Podcaster von einem Vermarkter zum anderen gewechselt ist.
Das Beispiel kennst du bestimmt. Genau, also Joe Rogan wurde jetzt von Spotify gekauft, das ist ein Lizenzdeal. Und da stehen wohl so 100 bis 200 Millionen US-Dollar im Raum, die er dafür bekommt. Der ist unglaublich erfolgreich, also eigentlich so der erfolgreichste Podcaster. Auch macht auch viel auf YouTube, also sein Podcast erscheint dann auf YouTube, im Endeffekt nur so wie wir jetzt zwei Talking Heads, aber hat dort auch eine relevante Reichweite, und man muss bedenken, Spotify ist in Amerika noch nicht so super relevant wie auf dem deutschen Markt. Ne? Auf dem deutschen Markt dominieren die Podcasts fast schon, aber in Amerika ist der Wettkampf mit Apple Music, Tidal und ähnlichem ein bisschen größer, und deswegen war Joe Rogan eine sehr wichtige Akquisition für sie, und der Börsenkurs ist gleich echt stark angestiegen, ne? Also so 8-10%, und dann lohnt es sich ja fast schon für Spotify, da 200 Millionen US-Dollar auszugeben. Also da sind ja mehrere Milliarden dann, die sie durch den Börsenkurs verdient haben. Börsensprung.
Unglaublich. Also in so einer Größenordnung, also was ja mehr als so mancher europäischer Fußballspieler irgendwie. Also, Transfer jetzt sowieso nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Indikator, mit was für Reichweiten und was für Monetarisierungsmöglichkeiten so haben. Wenngleich mir jetzt immer deutlicher wird, dass es zwei Monetarisieren gibt über die Bindung für meine Subscription-Modelle, die ich als Spotify habe, aber auch die direkte Monetarisierung, die ich dann erzielen kann. Gibt es auch beides? Also ist denn zwangsläufig gesagt, dass diese Spotify-Formate mehr oder weniger werbefrei sind?
Sind also, sie nicht, nee.
Ach gut, also, ich habe dann Lizenz plus Werbung.
Ja, wie denn der Deal zwischen den Podcastern aussieht, ist dann, glaube ich, so ein bisschen individuell, ob die dann einen festen Betrag bekommen und dann vielleicht noch einen Anteil an der Werbevermarktung. Mhm. Aber Spotify, generell kann man sagen, dass Spotify immer mehr auch versucht, ihre eigenen Exclusives, so nennen die ja auch, zu monetarisieren. Ne? Ob das nun auch native Ads sind, so wie wir das viel machen, also vom Host selber eingesprochen, ob das so ein Presentership ist, also einfach 10, 15 Sekunden am Anfang, diese Folge wird präsentiert von. Mhm. Und sie haben, sind gerade auch im Tech-Bereich in der Entwicklung, ja, das auch nochmal besser und individueller nach demografischen Daten etc. auszuspielen. Mhm. Ne? Also so Dynamic Ads.
Mhm. Okay, das ist eine super schöne Überleitung über, über die Formate, die es denn eigentlich schon gibt.
Ja.
Also ich kenne natürlich die Formate, die hier zum Beispiel bei OMR gespielt werden, aber vielleicht führst du uns einfach nochmal durch, was so die gängigsten und häufigsten Formate sind und was auch die Intention da zwischen Werbetreibern und Publisher sind.
Ja. Also genau, um einmal so bei dem Beispiel zu bleiben, was ich von eben, es gibt einmal so dieses ganz simple Presentership, ne? Das kennen wir so ein bisschen auch aus dem Radio und ähnliches. Mhm. Ne? Was Podcast aber eigentlich so besonders macht, ist eine individuellere native Host-Ad. Mhm. Also vom Podcast-Host eingesprochen und dann ist es halt auch der ähnliche Schnack, sozusagen, wie man hier in Hamburg sagen würde, wie man auch in der Folge erwartet. Ne? Wenn man jetzt Marketing Transformation Podcast oder einen Business Podcast ist, dann muss es auch eher fachlich, sachlich und im gleichen Tonus bleiben. Wenn man jetzt eher was Lustiges und Unterhaltsames hat, dann ist es auch eher lustig und unterhaltsam. Ne? Sonst passt es ja wieder nicht und das ist ja ein Bruch. Ne? Mhm. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht von jetzt irgendwas Lustigen und Unterhaltsamen. Das ist ein Format von uns, Fußball MML. Da geht es um Fußball, aber auch Unterhaltung sozusagen. Und die machen ihre Werbung auch immer ganz, ganz unterhaltsam. Mhm. Und ja, ja,
lass uns mal reinhören.
Wir hören mal rein, ne?
Mal gucken, ob das klappt.
Und liebe Hörer, lieber Micky Beisenherz in Australien, du musst es dir jetzt so vorstellen, diesen Podcast als Fernsehbild und am Rand wird eingeblendet, diese Moderatoren werden ausgestattet von Ansons.
So ist es. Das ist nämlich unser Partner. Bei Ansons gibt es nämlich
Unsinns. Sponsert bei Ansons.
Und vielleicht noch, um einen drauf zu hauen, kennst du den Superlativ von Ansons?
Ansons of Anarchy?
Nee, auch schön. Auch schön. Ansonsten.
Natürlich.
Oder? Ist doch total logisch. Also ansonsten, um jetzt mal ganz kurz hier ernst zu werden, ist natürlich der bekannte Herrenausstatter, der sich zu einem der wirklich großen Geschäfte, der größten Läden Deutschlands entwickelt hat und seit neuestem eben auch unter www.ansons.de, also ansons.de, auch online vertreten ist. Dort gibt es einen Online-Shop, da gibt es angesagte Designermode, Trendmarken, hochwertige Eigenmarken und das Ganze eben für den Mann, der im Grunde genommen für jeden Anlass dort sein neues Outfit finden kann. Und zur Einführung und zur Begrüßung möchte ich mal sagen, weil ansonsten ist einer der neuen Werbepartner, haben wir noch nie hier gemacht, also herzlich willkommen.
Die bleiben jetzt länger.
Bei Fußball MML. 15% auf alles, gültig bis zum 28. Februar und nur online einlösbar unter www.ansons.de mit dem Code MML15.
Und wisst ihr, was der große Unterschied ist zwischen dem FC Bayern München und ansons? Bei ansons passt auch der zweite Anzug.
Sehr schön. Ansonsten, Mode für Männer.
Also du merkst, es geht relativ lange, aber es ist auch also relativ wenig Werbekontent sozusagen. Also es ist echt unterhaltsam und das wissen dann die Advertiser und auch die Hörer zu schätzen, weil man sich dann irgendwie nicht so unterbrochen fühlt, sondern da kommt man Fußball-Anekdote mit da rein. Ja. Ja? Und über den Rabattcode ist es für den Advertiser trackbar. Und das ist ein typisches Beispiel nicht, weil es schon sehr unique, sehr nativ ist, aber an sich trotzdem typisch, weil Host-Read und halt passend zum Content.
Ja, ne? Was ich total interessant finde, ist, dass es nicht einfach nur so Host-Reads, weißt du, so wie in den amerikanischen Radiosendungen in den 80er, 90er, wo die dann irgendwie so ein bisschen lieblos irgendwie einen Text runtergerattert haben, sondern die, das ist ja sehr, wie du schon sagst, sehr, sehr humorvoll. So alte Brandmanager hätten damals, also Brandmanager der alten Couleur hätten damals irgendwie Panik gekriegt, allein, wie sie den, na, also sich, man sich ist nie wirklich drüber lustig, ne? Ja. Aber die Marke wird ja nicht so auf so ein Podest gestellt, sondern die reden ganz normal, wie wirkliche Menschen auch über eine Marke oder über einen Partner irgendwie sprechen würden. Genau. Das ist etwas, was ich in den Staaten auch gehört habe, also ich höre jetzt nicht so wahnsinnig viel US-amerikanische Podcasts, aber meistens irgendwie zum Beispiel Scott Galloway, der hat sich auch in seinen, so in diesen Native-Sachen auch fast ein bisschen lustig gemacht über seine, Werbepartner. Trotzdem scheint er ja kein Problem damit zu haben, ne?
Ja, also wir merken schon, dass viele Advertiser genau das wünschen, weil es halt irgendwie was Besonderes ist und nicht so langweilig ist. Aber klar, es gibt auch die klassischen Unternehmen, die da eher Berührungsängste haben und dann sagen, ja, ich will nicht, dass sich über uns lustig gemacht wird, vor allem, weil ich auch nicht weiß, in welche Richtung das geht, ne? Abnahmeschleife ist bei sowas schwierig. Das, aber klar, da kennen wir auch dann irgendwie unsere Kunden und unsere Zielgruppe, so dass wir da, also wir machen das jetzt ja seit 4 Jahren, es gab ein, 2 Mal Probleme, aber häufiger auch nicht. Und ich finde, da ist die Quote schon sehr, sehr gut. Wir haben schon sehr, sehr viel Werbung verkauft.
Ja, und das andere, was mir auffällt, hast du gerade selbst schon gesagt, das ist verhältnismäßig lang.
Ja.
Dennoch scheint das ja jetzt nicht irgendwie zum Abbruch der Hörerschaft zu führen. Aber normalerweise würde man sagen, oh Gott, jetzt churnen die vielleicht an der Stelle alle raus. Aber das scheint ja nicht ein Problem zu sein.
Nee, also wir sehen bei Spotify, also über die Zahlen, die wir von Spotify bekommen, ganz gut diese Retention Rate, ne? Also wie lange bleiben die Leute dabei. Und das sind so 2-4%, die über die Werbung rüberspringen, weil man hat ja auch in der Podcast-App diesen Button plus 30 Sekunden oder plus 15 Sekunden, das kann man individuell einstellen. Aber es sind nur 2-4%. Bei MML tatsächlich ist es noch weniger, weil es halt so nativ integriert ist. In anderen Formaten, wo es ein bisschen mehr getrennt ist, sind wir halt so bei 2-4%. Und was man jetzt auch nochmal bedenken muss, so eine Folge Fußball MML geht fast 60 Minuten oder das ist so die Durchschnittslänge.
Ja.
Davon haben wir 2 Werbungen ungefähr drin meistens. Das heißt, du hast auf 60 Minuten 2-3 Minuten Werbung.
Ja, okay.
Also ich finde, das ist nicht wirklich viel, wenn man das mit Fernsehen vergleicht. Da hat man, glaube ich, bei ProSieben oder RTL 15 Minuten Werbung auf eine Stunde oder so. Wenn man sich eine Stunde lange Zeitschrift durchblättert, dann glaube ich, sind da sehr viele Werbeseiten dabei. Also wenn man solche Vergleiche anstellt, ist das im Podcast, dieser Werbedruck schon sehr, sehr gering.
Bevor wir jetzt in den Werbeformaten weitermachen, mir scheint das eh als Phänomen immer wieder ganz deutlich zu sein, dass die Hörerschaft sehr, sehr, sagen wir mal, committed ist. Also ich bin jedes Mal überrascht bei meinem eigenen Format oder Formate, wo ich irgendwie Einblick habe, wie lang die wirklich alle dabei sein. Also die scheinen alles wirklich wissen zu wollen und eine höhere Aufmerksamkeitsquote zu haben, als ich so erwartet hätte. Also denke ich immer wieder, was ich kann, selbst bei den eher nerdigen Folgen, die wir hier haben, klar, die sind dann nicht so reichweitenstark, die haben dann vielleicht 10-20% weniger Reichweite, die haben aber trotzdem eine sehr, sehr hohe Retention-Quote, sodass also wirklich Leute bis zur Minute 55 teilweise dabei bleiben. Ist das aufgrund dieser On-Demand-selektiven, also dieses Auswahlprozesses, den ein Hörer, eine Hörerin nimmt, wenn sie so einen Podcast hören? Dass sie dann
also genau. Eigentlich genau deswegen, man entscheidet sich ja bewusst für diese Folge. Ne?
Und weil gerade nichts Besseres da ist, sondern.
Genau, man entscheidet sich bewusst für die Folge und dann hört man sie eigentlich auch mehr oder weniger zu Ende, ne? Oder zu einem Großteil. Aber ich finde, das ist ja auch für Content Creator irgendwie eine schöne Sache, dass man sagt, ey, man produziert hier ein Content-Piece, ob das nun 20 Minuten sind oder 60 Minuten sind. Aber die Leute, die dann, ob das nun 500 sind oder 50.000, die hören sich dann diese 45 Minuten wirklich alle an. So, ne? Dann hast du schon mal, das ist ja eine schöne Reichweite, die man sich da erarbeiten kann.
Ja, vor allem nicht. Also das größte Learning war Reichweite auf der einen Seite, aber vor allen Dingen auch die Qualität der Reichweite.
Genau.
Also die spezifische Qualität, also zumindest jetzt für diese Fachsachen, die ich kenne bei den Unterhaltungsformaten, weiß ich jetzt weniger. Okay, super. Hast du noch weitere Beispiele?
Ja, ich habe noch ein Beispiel, weil das so ein bisschen der Gegenpol ist. Das ist, wir hatten eben das Beispiel sehr frei, sehr nativ. Und jetzt gibt es auch noch gibt es in Amerika bereits jetzt schon seit mehreren Jahren. In Deutschland kommt das gerade ein bisschen mehr auf. Diese ich zeige es gleich noch, so ein Podcast-Audio-Spot. Ne? Der geht jetzt schon wieder fast ein bisschen Richtung Radiowerbung. Es gibt welche, die noch ein bisschen nativ anmutender sind, also wirklich versuchen, da auch wieder den Schnack und die Tonlage der Folge zu treffen. Was da für Vermarkter, der Vorteil ist es natürlich, deutlich einfacher zu skalieren. Du nimmst einmal diesen Spot auf und packst den halt in 20, 30 Formate.
Keine Freigabezyklen.
Genau, oder den kannst du ja einmal freigeben lassen. So. Und genau, der ist dann halt ein bisschen simpler und du könntest den halt auch dynamisch ausspielen, was ich vorhin erzählt hatte mit Spotify. Und andere sind da halt auch aktiv. Dass man das vielleicht nach Zielgruppe nochmal besser steuern kann. Mhm. Das wird auch in der Zukunft auf jeden Fall passieren. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen koexistiert sozusagen. Und für Advertiser und je nach Format müssen wir ein bisschen schauen, was zu wem passt sozusagen. Aber wir hören jetzt einfach mal rein, oder? Ja,
genau. Ein Herrengedeck wird präsentiert von Bubble, dem Marktführer der Sprachlern-Apps. Cheers, Salut, Santé. Verstehst du auch nur Prost? Lerne jetzt eine von 14 Sprachen. Mit dem Code PROST schenken wir dir 6 Monate deines neuen Bubble-Jahresabos. Einfach auf bubble.com/audio einlösen und nie mehr nur Prost verstehen.
Also da hat man jetzt gehört, das war ja für den Partner Bubble, aber sehr, sehr simpel, vor dem Format eingebunden. Irgendwie natürlich auch nett und freundlich, nicht so angeschrien, wie man es in der Radiowerbung teilweise hat, aber jetzt auch irgendwie dann im Endeffekt einen Standard-Audio-Spot.
Also ein bisschen so ein One-Size-Fits-All. Gut, das ist ja auch eine App, so eine Sprach-App, Sprach-Lern-App, die eine relativ breite Zielgruppe hat, die macht das ja auch, also End-of-Advertising sehr viel, dieser Native-Vermarkter. Okay, das ist etwas, was ich dann auch gut skalieren kann, was ich dann auch eher so mal in den Longtail der Podcast-Reichweiten dann irgendwie reinpacken kann.
Genau.
Okay. Ist das üblich, dass die Advertiser noch irgendwelche Codes, Vorteilsangebote oder wenn es auch nur zur besseren Trackability etwas einbauen? Ist das Effizienzthema etwas, was die Advertiser immer noch brauchen oder vertrauen die einfach schon so, dass es irgendwas bringen wird?
Ja, sowohl als auch. Ne? Dieses Tracking und die Nachvollziehbarkeit der Kampagne ist für die Advertiser natürlich häufig sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Branding-Kampagnen, das sind dann die großen Partner, die schon eine große Reichweite haben, aber dieses Branding brauchen. Aber ansonsten ist Tracking meistens schon wichtig. Aber es kann halt auch, je nach Werbepartner, manche machen halt ein Gewinnspiel, manche sammeln E-Mail-Adressen ein, ne? Gerade wenn wir irgendwie wieder in Richtung Business-Formate gehen, manche verteilen White Paper. Mhm. Ne? Also solche Möglichkeiten gibt es dann.
Das ist aber auch schon etwas Besonderes, weil die alte Faustregel damals hieß, im Radio sicherlich, weil die Radio-Nutzungssituation noch eine ganz andere ist. Ne? Also kein Geheimnis, Radio wird oft im Auto gehört. Das heißt, das ist eine nicht so gute Situation, um sich jetzt irgendwie eine URL zu merken oder einen Gutscheincode. Das ist bei der Audiowerbung in Podcasts ganz anders. Ne? Da werden viel mehr mit Aktionscodes gearbeitet im Verhältnis zur traditionellen Audiowerbung. Ne? Also das, gut, und zur Effizienz, gut, das ist vermutlich auch sehr, sehr unterschiedlich, aber dann habe ich diese üblichen Testmuster, die ich dann durchfahren kann. Ne? Sagen wir mal was zur Monetarisierungsart, also zur Abrechnungsart. Ja. Was sind denn die häufigsten Abrechnungsmodelle, die Advertiser und Publisher miteinander wählen?
Also, wir machen das eigentlich immer auch so eine Festpreisbasis im Endeffekt. Man zahlt bei uns pro Roll, also pro Einbindung. Wir kennen ja die Reichweite, geben vor die durchschnittliche Reichweite durch. Dadurch, dass man eine gute Community hat, eine gute Abonnentenanzahl hat, kann man das relativ gut in vornherein halt auch durch diese durchschnittliche Hörerzahl einschätzen, wie viele Hörer auf die Folgen kommen. Ne? Es gibt immer mal Ausreißer nach oben, wenn jetzt irgendwie ein super besonderer Gast ist oder irgendwie was Verrücktes sozusagen passiert. Aber es gibt wenig Ausreißer nach unten. Man hat immer so eine ungefähre Basis. Und dann haben wir die Reichweite, den Preis und den kommunizieren wir dann an die Advertiser. Wir sind, man kann sich das auf der Advertiser-Agentur-Seite immer ausrechnen, aber wir machen halt viel noch auf Festpreis und nicht so richtig auf TKP-Basis, ne? Weil wir halt auch sagen, es ist nicht vergleichbar mit anderen Medien, weil es auch länger drin ist, weil es ein On-Demand-Medium ist, weil es so eine höhere Wertigkeit halt teilweise hat. Deswegen sind wir da beim Festpreis.
Okay. Vermutlich wird es aber, je höher der Wettbewerb wird, desto und je etablierter das Medium, vermutlich werden wir dann noch deutlich andere Abrechnungsmodelle sehen. Ne? Das hört sich jetzt sehr stark so nach den ersten Modellen, also womit kann man das am besten vergleichen? Beim Fernsehen zum Beispiel wären es diese Sonderwerbeformate, ne? Also die nicht in die normale Vermarkterschiene reingehen, wo man sagt, okay, wir müssen ja auch ein bisschen was produzieren, wir haben eine gewisse Fluktuation in der Reichweite.
Ja, da passiert halt eine Menge. Also sowohl von Advertiser-Agentur-Seite, da gibt es auch noch viele, die, wir sind ja jetzt irgendwie 4 Jahre unterwegs in dem Markt, andere sind halt erst ein Jahr unterwegs oder kommen da erst jetzt rein. Mhm. Und klar, manche wollen dann halt irgendwie noch besonderere Werbeformate und wollen irgendwie eine ganze Folge kaufen sozusagen und diesen Kanal belegen und so eine Special-Folge machen. Sowas muss man sich dann auch überlegen, ob das überhaupt geht oder so. Aber es gibt auch, was Abrechnungsmodelle gibt, gibt es natürlich dann noch andere Ideen etc. Da ist der Markt einfach noch immer noch sehr, sehr jung. Und was interessant ist, auch bei Agenturen oder Advertiser, die kommen dann halt mit Ideen aus TV, aus Radio, aus Influencer-Marketing, aus Social-Media-Marketing oder so. Also da gibt es dann verschiedenste Werbeformen, mit denen sie das halt intern sozusagen vergleichen und dann mit Ideen auf uns zukommen, wie man das dann abrechnen und umbauen könnte.
Okay, ja, das ist klar. Also das ist aber nur fairer Ansatz aus den etablierten Modellen, das dann rüber zu transferieren und dann weiterzuentwickeln. Lass uns mal so ein bisschen auf die Zukunft von Podcasting blicken.
Ja.
Was mir jetzt aufgefallen ist, also es ist jetzt nicht mehr eine Nische, es wird jetzt immer mehr zu einem etablierten Medium. Mhm. Also ich würde jetzt immer sagen, Radio, vermutlich wird man irgendwie mal zwei Gattungen aufmachen, so das analoge, lineare Radio und dann Audio im Sinne von Podcasten.
Ja.
Aber das wird ja wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr, wie groß Kinowerbung überhaupt noch ist. Momentan vermutlich sehr klein. Oh Gott. Wow. Naja, es ist, wie es ist.
Ja.
So, nee, die jetzt haben alle Publishing Houses ihre eigenen Podcast-Vermarkter aufgemacht, ne? Also die Radio, also es kommt mir zumindest so vor, ne? Die Radio-Vermarkter haben irgendwas oder nennen sich jetzt auch Podcasting irgendwas. Die Verlage und auch die TV-Sender haben meines Wissens nach auch so eine Art spezifische Podcast-Vermarktungsunit aus dem Leben gezogen. Wie siehst du den Markt in Summe so in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Kommen wir schnell irgendwie an eine Saturierung und an eine Grenze oder wo siehst du da so die Limits und Chancen?
Also genau, da wird auf jeden Fall noch ein starker Wachstum stattfinden. Was ich immer sage, ist, ich spreche ungern irgendwie von Trend oder Hype oder Blase, weil das, was wir jetzt auf dem amerikanischen Markt beobachten, ist, dass wir halt so einen stetigen Wachstum haben, ne? Also jedes Jahr 3, 4, 5 Prozentpunkte und der Wachstum jetzt von 2018 auf 2019 war zum Beispiel der größte Wachstum in Amerika. Und wir denken halt, dass der Markt in Amerika, da gibt es auch einige Zahlen, mit denen man das belegen kann, uns halt 4 Jahre voraus ist. Ne? Das heißt, wir haben hier in Deutschland immer noch so von diesem stetigen Wachstum und diesen mehreren Prozentpunkten, haben wir da halt noch einiges vor uns sozusagen. Und ich glaube auch, dass da so ein Drosten-Podcast dem Podcast-Wachstum 2020 in Deutschland auf jeden Fall helfen wird. Und du hast es gerade angesprochen, so die Medienhäuser sind jetzt alle dabei, so, aber das da gibt es auch noch ein paar, die meiner Meinung nach noch nicht ihre ganzen Chancen ausgenutzt haben. Aber dadurch entsteht natürlich etwas, weil die wollen natürlich erstmal ihre eigenen Formate alle pushen und nutzen dafür ihre eigenen Reichweiten. Es gibt die ersten so Startups in Deutschland, die auch mit relativ viel Funding unterwegs sind. Das ist jetzt neu, das gibt es in Amerika auch schon länger. Da gibt es Firmen, die zweistellige oder auch dreistellige Millionensummen haben als Funding, um da auf dem Podcast-Markt sich zu etablieren.
Wozu brauche ich denn da Funding? Also wo geht denn das Geld rein? In die Content-Welt? Oder ist es ja Technologie, also jetzt nichts gegen eure Technologie, aber es ist jetzt nicht so auffällig tech-heavy oder übersehe ich da was?
Ja, das ist eigentlich das Interessante, dass was so Funding angeht in Amerika für Podcasts, dass es halt viel im Content-Bereich Funding ist, was ja eher seltener ist. Ne?
Mhm.
Und da gibt's was das Relevanteste gerade ist, was so Funding-Geld angeht, ist so dieses, das läuft dann alles unter den Namen Netflix für die Ohren. Dass es halt eine Podcast-App gibt, wo man halt sehr viel Podcast-Content hat. Und da gibt's ein Beispiel in Amerika, die heißen Luminary, die glaube, die haben insgesamt jetzt schon 140 Millionen Dollar im Funding eingesammelt und die wollen halt die Podcast-App sein und haben dafür sehr viel exklusiven Content eingekauft. Ne? Und dafür geht dieses Geld drauf. Funktioniert leider noch nicht so für die, weil es halt auch einfach sehr teuer ist, diesen Content dann einzukaufen, weil die Podcaster natürlich woanders ganz gut bezahlt werden, unter anderem bei Spotify oder anderen Plattformen. Aber ja, dafür kann Geld raufgehen. Ne? Und also ich glaube, da ist halt, um das so ein bisschen abzurunden, die lange Antwort, da ist im deutschen Markt noch sehr, sehr viel Potenzial. Es ist meiner Meinung nach immer noch in diesen Anfängen der Professionalisierung. Mhm. Da kann noch viel passieren. Was so Medienhäuser und Vermarkter angeht, da wird auch eine Marktkonsolidierung stattfinden. Das hatten wir in Amerika auch vor 3 Jahren. Und da gab es schon Artikel hier in W&V, Horizont etc. Mhm. Also das ist jetzt, geht es wieder runter.
Ja.
Ist halt überhaupt nicht passiert. Ne? Da haben ein paar Leute, ein paar Medienhäuser ihre Leute entlassen, ihre Podcast-Abteilung. In Amerika wird ja auch gerne schnell entlassen.
Ja.
Aber dann haben andere Medienhäuser gesagt, okay, dann holen wir uns irgendwie 20 neue so, und gehen halt voll da drauf. So, ne? Also das ist, ja, das kann sehr, sehr schnell gehen und ja, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Okay, vermutlich ist der Blick auf die Vermarktung auch nur eine Seite, denn klar, das ist so das alte Modell, ne? So wie im Publishing von TV und im Radio früher die Vermarktung stattgefunden hat. Man sieht ja auf jeden Fall ja auch einen Trend, dass die Content-Kreatoren, dass die brauchen ja gar nicht mehr so sehr ihre alten Vermarktungsstrukturen, die sie teilweise auch früher berühmt gemacht haben. Ne? Also die ganzen TV-Stars, die jetzt teilweise aus den Öffentlich-Rechtlichen, wie im Fall von Jan Böhmermann, oder über die Privaten, wie jetzt irgendwie die ganze ProSieben und teilweise auch die RTL-Welt, die groß gemacht haben, irgendwann, wenn die so an der Spitze ihrer Reichweitenkurve sind, haben die ja durchaus auch die Chancen, mehr oder weniger unabhängige Formate zu machen. Ne? Böhmermann, ne, wie du gerade schon sagst, der geht jetzt zu Spotify, das ist ja mal eine komfortable Situation, muss sich dann auch nicht so sehr zum Clown machen.
Ja.
Also über das hinaus, was er vielleicht möchte.
Ja.
Werden wir da noch mehr sehen, dass also gerade die guten Content-Kreatoren sich nicht mehr von ProSieben und RTL und ARD, ZDF, also die nächste Generation der Pilawas, die brauchen doch keine öffentlich-rechtliche Struktur mehr, um so bekannt zu werden.
Ja, glaube ich auch, ne? Und das, meiner Meinung nach, haben wir das ja auch schon, ne? Ja. Also wenn wir auch so Richtung YouTube und Instagram und den Influencern dann gucken, was da für Reichweiten sind, das ist ja schon sehr, sehr relevant. Mhm. Und ich glaube, manche Fernsehshows, was sie ja auch zum Teil schon machen, aber denen wäre gut gelegen, wenn sie mal mehr YouTuber und Influencer einladen würden, um die junge Zielgruppe wieder an den Fernseher zu holen, weil dann die Fernsehstars dort sitzen, sozusagen. Mhm. Ne? Und also ich glaube, da sind die Promis auf jeden Fall unabhängiger sozusagen, aber ich sehe da auch noch viel, viel Potenzial, weil auch bei älteren Fernsehstars, sage ich jetzt mal, weil diese ältere Zielgruppe bei Podcasts, die ist noch gar nicht so super aktiviert. Ne? Also wir haben so eine Kernzielgruppe, die geht von so Anfang 20 bis 39. Mhm. Jetzt sind die jüngeren Leute, sie kommen gerade relativ schnell dazu, weil dann YouTuber, TikToker, Influencer auch Podcasts machen. Mhm. Aber Podcast an sich ist ja relativ leicht zu hören. Ne? Es ist nicht so wie ein Instagram Filter oder Snapchat Filter oder TikTok oder so.
Ja.
Das kennen ja alle über 50, über 60, kennen ja alle Audio.
Ja.
Und die kennen auch zum Teil Online-Audio.
Ja.
So, und das kann man relativ leicht am Handy nutzen. Und da kommt auch wieder jemand wie Drosten sozusagen mit ins Spiel.
Mhm.
Da sind natürlich ganz viele von den älteren Generationen auch auf Podcasts aufmerksam geworden.
Mhm.
Und da erwarte ich auch noch viel Wachstum, weil das ist ja sehr guter, schöner Content, genauso wie wir ihn haben wollen, wie es den teilweise im Radio nicht mehr gibt, so diese längeren Sprachinhalte.
Mhm. Ja, das stimmt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass die Alterskurve dann schon so schnell abreißt. Ich hätte jetzt raten müssen, hätte gesagt, okay, das geht vielleicht irgendwie so bis Mitte 50, Ende 50.
Gibt es natürlich auch schon, aber noch nicht.
Nicht in der Breite.
Ja.
Okay, gut, aber das ist, ja, wie du schon sagst, Chancen. Aber mindestens zeigt das auch, wie massiv diese Welle der jungen Generation ist. Ne? So wie es jetzt eine Generation gibt, die gar kein lineares Fernsehen mehr guckt. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar, ne? Weil sie immer die aufaggregierten Marktzahlen sehen. Aber es gibt halt Segmente, die gucken überhaupt kein lineares Fernsehen. Das heißt, die sind nur in Streamingdiensten unterwegs. Genauso gibt es das ja vermutlich in der Audiowelt auch. Ne?
Ja.
Also die Generation meiner Kinder, die vermutlich gar nicht so gerne lange Auto fahren werden, die kommen vermutlich gar nicht mehr auf die Idee, nochmal nach einem Radiosender irgendwo zu suchen.
Also ich glaube auch, dass dieses ich bin jetzt auch kein Autonarr, aber die nächsten Autos, die wir haben werden, alle, oder die es jetzt ja auch schon lange gibt, da steigst du ein, denn du legst dein Handy in die Mitte und es geht das Programm weiter, was du vorhin zu Hause gehört hast und das ist dann halt eher Spotify oder Deezer oder so und da hörst du halt dann Podcast und Musik natürlich, aber du hast kein Radio mehr.
Mhm. Okay, schöne neue Welt, ne? Also das ist sicherlich Chance und Risiko. Es tut mir fast ein bisschen leid für die alten Formate. Aber naja, wie du schon sagst, die haben ja noch eine treue Zielgruppe in den älteren Zielgruppen. Aber ich finde diesen Wechsel, der in der Mediennutzung schafft, finde ich spektakulär. Also ich weiß nicht, das ist höchstens noch im Bewegtbild, gibt es so grundlegende Veränderungen wie hier im Audio. Audio natürlich deutlich spezifischer ist.
Ja.
Großartig. Vince, wir kommen schon so langsam zum Ende. Meine Lieblings- und also meine mir wirklich persönlich sehr wichtige Frage ist immer nach dem Wissen, wie man Wissen frisch und aktuell hält. Wie machst du das persönlich?
Also ja, ich höre sehr viel Podcast tatsächlich.
Weißt du, wie viele Stunden Podcast du so wirklich konsumierst?
Nee, weiß ich nicht.
Gibt es diese Zahlen überhaupt? Also weiß man da schon, wie viel so auf aggregiert in Zielgruppen, wie viel?
Also was schon so ist, wenn man gerne Podcasts hört, hört man auch viele Formate. Ne? Also wenn du erstmal sozusagen als Hörer gewonnen bist, dann hören die meisten dann auch schon und so ein wöchentlicher Hörer bist, dann gibt es, glaube ich, so eine Zahl von fast 4 Stunden die Woche. So 4-5 Formate sozusagen. Ich höre bestimmt 10-12 Stunden. Ich muss natürlich auch viele von unseren Formaten irgendwie Kontrolle hören sozusagen oder reinhören. Was erstmal ganz, ganz wichtig ist, ich höre viel auf doppelter Geschwindigkeit oder auf anderthalbfacher Geschwindigkeit.
Das wäre meine nächste Frage, in welcher Geschwindigkeit.
Ja, das ist, aber genau, darüber informiere ich mich natürlich auch eine Menge und einige Newsletter. Es gibt so einen Newsletter, PodNews heißt der ist sehr gut, wo man alle Podcast-News aggregiert bekommt und persönlich so lese ich tatsächlich auch einfach sehr viel Bücher, gedruckte Bücher.
Gut, die dann vermutlich nicht ganz so aktuell sind, obwohl das wird ja auch mal besser bei Büchern, ne?
Ja, aber generell sind das so dann die Bereiche, worüber ich mich informiere. Ja.
Wie entdeckst du neue Podcasts?
Auch über so Newsletter und dass ich natürlich einfach auch durch die Apps immer so ein bisschen durchscrolle, gerade um neue Podcasts, mit dem Ziel, neue Podcasts zu entdecken, um da irgendwie auch nicht zu verpassen, ne, über neue Entwicklungen.
Ja, wie dieses Entdecken, diese Discovery-Funktion von Podcasts, die habe ich noch nicht so richtig verstanden. Gibt es, kann man jetzt schon sagen, oder könntest du eine Prognose abgeben, ob eher so algorithmisches Empfehlungs-Podcasting funktionieren wird oder eher kuratiertes?
Ich glaube eher kuratiert, aber natürlich irgendwie auch so mit Unterstützung von einem Algorithmus. Ich finde, die Discovery im Podcast-Bereich ist noch sehr, sehr ausbaufähig. Ne? Also klar, hat sich da auch eine Menge getan und die führenden Apps haben da eine mittlerweile viel, viel bessere Discovery. Aber wenn du dir überlegst, was für eine Discovery du bei Netflix zum Beispiel hast, ne? Also da gehst du in die App rein, es geht sofort, ist ein großes Bild und es geht sofort ein Trailer los, du siehst sofort, was du jetzt letztes angeschaut hast und dann hast du nicht Bock, nochmal die Serien, die letztes Mal schon geguckt hast, nochmal zu gucken, da frage ich mich immer, wieso. Oder möchtest du jetzt wieder einen Kriegsfilm gucken und so, weil du letzte Woche einen Kriegsfilm geguckt hast und dann geht sofort der Trailer wieder los und so. Also da wirst du ja richtig reingedrängt und du kannst dich gar nicht langweilen bei der Auswahl. Und sowas gibt es beim Podcast noch nicht. Ne? Also du kannst natürlich, du siehst das Cover, du siehst einen Beschreibungstext, aber du siehst noch nicht so, du hoverst da nicht rüber und es geht schon mal der Trailer des Podcasts los. Ne? Und du hast einen Ausschnitt oder das Bild wird mal größer. Solche Sachen gibt es halt noch nicht. Ne? Und ich glaube, das kann man im Audiobereich noch deutlich schöner machen. Auch auditiv schöner machen. Und ich glaube, dann kann die Discovery auch verbessert werden. Und so hat man natürlich unglaublich viel Content und unglaublich viele Formate, die schwierig kuratiert werden. Und ich finde das positiv, dass es im Radio und in Zeitschriften jetzt sowas wie Top-Podcast-Listen gibt. Ne? Die gab es vor 4 Jahren auch noch nicht. Aber es gibt jetzt noch nicht so die eine Plattform, wo man schaut und unabhängig sehen kann, okay, das ist eine schöne Chart-Plattform oder so. Ne? Ja. Und da sieht man, oder man kriegt mal so wirklich 10 Formate schön kuratiert, dass man sagt, okay, dann kann sich damit wirklich mal beschäftigen. So. Also das fehlt Podcast Deutschland auf jeden Fall. überall noch. Und ich habe jetzt aber auch für Amerika nicht so das Gefühl, dass es da jetzt eine Plattform gibt, die da so relevant ist.
Ja, okay, ja. Super, super interessant. Die zum Thema Wissen, das Wissen um wer eigentlich diesen Podcast hört, ist im Verhältnis zu den Formaten, gerade den digitalen Formaten, die wir sonst so gewöhnt sind, jetzt gerade aus der Facebook- und YouTube-Welt, ist noch so, aus meiner Wahrnehmung noch so ein bisschen unterentwickelt. Ne? Also klar, ich kriege Reports über wie viel gehört wird, ich kriege so aufaggregierte Gender, ich weiß nicht, aus welcher Plattform das kommt, ne? Die Gender-Information, die Altersinformation, aber mein bester Indikator, um zu gucken, wer wahrscheinlich diesen Podcast gehört hat oder nicht, ist die Brücke von LinkedIn in den Podcast rein und tatsächlich echte Weltbegegnung. Ne? Ja. Das ist mal schön, das ist ja fast ein Luxusproblem, aber was ist so deine Prognose, werden das weiterhin so Walled Garden sein oder wird mit besserer Monetarisierungsdruck, auch die Transparenz, wer eigentlich genau guckt, hört vielmehr.
Ja, es kommt natürlich so ein bisschen auf die Hoster und Ausspielplattformen ab. Ne? Also da sind wir in dem Bereich, sind wir ja noch gar nicht aktiv im Tech-Bereich. Ich würde mir natürlich manchmal da auch mehr Insights wünschen, habe aber eher das Gefühl, dass es ein bisschen so bleibt, weil wenn man sich das überlegt, wie auch Netflix und solche Firmen, die dann eher vergleichbar sind, wie die funktionieren, da weiß man ja, bei Netflix weiß man ja nicht mal, wie viel die Serien gucken. Die geben dann irgendwann mal Zahlen raus, aber so richtig öffentlich ist das ja, nicht. Ne?
Also, aber die monetarisieren halt nur über ihre Subscription und machen keine reichweitenstarke Werbung.
Ja, aber ich glaube, die amerikanischen Firmen an sich sind da ja, also jetzt in diesem Medienbereich, nicht so an Zahlen, dass sie die so gerne rausgeben. Wäre jetzt so mein Tipp jedenfalls auch für die Zukunft, was das angeht.
Verstehe ich. Ja. Vince, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich sehe noch viel, viel Entwicklung, weiterhin viel Spaß in diesem Podcast-Bereich. Ich fand auch super interessant deine Perspektive, also gerade was hier schon geht, und der Blick über den Tellerrand hinaus. Das, glaube ich, das gibt ein gutes Gefühl, mehr als ein Gefühl für das, was heute schon möglich ist und was in Zukunft uns auch noch erreichen wird. Ja. Super, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich wünsche dir und dem Podstars-Team weiterhin viel Erfolg und freue mich auf das nächste Update.
Gerne, machen wir. Super. Bis bald.
Danke.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.